Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
In Berlin wird ab heute gemut und gemäht, zumindest auf dem Messegelände. Dort wird heute Vormittag die Grüne Woche ganz offiziell eröffnet. Man könnte aber angesichts der vielen Wortmeldungen zur Agrarpolitik denken, die Messe läuft längst. Denn ja, bevor sich die Tore für die Besucherinnen und Besucher öffnen, gab es schon diverse politische Standortbestimmungen, die wir gleich allesamt mal aufdröseln. Denn da ist im Moment ganz schön Musik drin. Außerdem haben wir heute einen Themenschwerpunkt mehr. Es geht um ein neues Abkommen, das die Hohe See schützen soll. Ja, auch in diesen Zeiten geht es in Sachen Umweltschutz an einigen Stellen noch voran. Und wir sprechen darüber, wie sich der Küstenschutz auf die steigenden Meeresspiegel vorbereiten kann und vielleicht auch muss. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Was tut sich in der Landwirtschaft? Das lässt sich ab heute in Berlin auf der Grünen Woche entdecken. Zuchttiere angucken, neue Treckermodelle beobachten und durch die Stände futtern, das ist alles möglich. Und natürlich geht es auch um die Frage, was tut sich politisch in Sachen Landwirtschaft? Dazu gab es in den letzten Tagen diverse Pressekonferenzen, diverse Standortbestimmungen. Und das schauen wir uns ausführlich an mit Jule Reimer, unserer Fachfrau für Landwirtschaftspolitik. Jule, schauen wir zunächst mal auf die Agrar- und die Ernährungsindustrie, also die großen Akteure quasi. Mit welchen Forderungen haben die sich positioniert?
Vielleicht sollte man vorher die Grüne Woche noch mal einordnen, beziehungsweise diesen politischen Teil. Im Januar gibt es auf Bauernhöfen und in den Agrarunternehmen weniger zu tun. Es ist also auch kein Zufall, dass die großen Demos im Januar stattfinden. Und wegen der Grünen Woche erfährt die Agrarbranche mehr Aufmerksamkeit. Das nutzt die Politik als auch die Lobby. Und in diesem Jahr wird eben auch Wahlkampf gemacht. Wir haben halt 5 Landtagswahlen in agrarstarken Bundesländern vor uns. Und den Ton hat der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, direkt gesetzt.
Bürokratieabbau habe ich angesprochen. Wir müssen da runterkommen. Und ich habe das einige Male schon gesagt, braucht da keine Kettensäge, aber ein Rasenmäher braucht es. Und was ist darunter zu verstehen? Unseres Erachtens sollte man bei 2010 die Gesetze auf Null stellen. Alles, was danach gekommen ist, auf Null stellen und neu aufsetzen. Wenn wir wirklich Bürokratie abbauen wollen, dann müssen wir auch mal unkonventionelle Schritte wagen.
Und das Unkonventionelle ist eben nicht nur, dass es um Bürokratie geht, sondern er will Deregulierung. Die Agrarunternehmen wissen selbst am besten, wie Landwirtschaft geht. Im Blick hat er dabei zum Beispiel die Düngegesetzgebung, die Naturwiederherstellungsverordnung oder auch die diskutierte Pflicht, den Pestizideinsatz künftig digital zu dokumentieren. Ja, und natürlich war auch Mercosur hier Thema auf der Grünen Woche. Manchmal auch nicht alles so ganz korrekt wiedergegeben.
Wenn wir auf die kleineren Akteure schauen, die sind ja auch dabei, zum Beispiel Biobranche, bäuerliche Landwirtschaft. Welchen Fokus nehmen die ein?
Die sind sich beim Thema Bürokratie weitgehend einig mit den großen Verbänden, auch mit dem Bauernverband. Allerdings befürworten Biolandwirte oder Bioagrarhandel durchaus bestimmte Gesetze. Deren Blickwinkel ist einfach anders. Lieferkettengesetz, Whistleblower-Gesetz, da sagen sie, das sind Gesetze, die sind so für ein großes Unternehmen, die können das leicht bewältigen. Die haben dann eben eine Personalabteilung und sie sind selber häufig sehr klein. Aber die Bioproduzenten haben noch ein ganz anderes Anliegen. Das Bundesförderprogramm für Biolandwirtschaft ist offenbar im Regierungsbudget blockiert. 40 Millionen Euro Förderung. Etwas kryptisch hieß es, durch einen Fehler. Das behindere die Umstellung auf Bio, obwohl die Nachfrage eben boomen. Der Jahresumsatz soll geschätzt im letzten Jahr um 8-10% gestiegen sein gegenüber 2024. Und die Biobauern und auch die bioökologische Lebensmittelwirtschaft wirbt halt für die Vorzüge vom Bioanbau, haben sich dadurch da auch die Wasserversorger als Unterstützer zugeholt, weil eben die eine Seite die Wasserversorger sagen, mit Biobauern oder auch mit konventionell wirtschaftenden Bauern, die weniger düngen, da können wir besser die Wasserqualität und die Nitratfreiheit garantieren.
Ja, denn tatsächlich ein Thema, was derzeit für Unmut sorgt, eben auch bei den Wasserversorgern, ist ja das Düngerecht. Landwirtschaftsminister Alois Reiner, CSU, der hat sich dazu ja gestern geäußert, hat er was Konkretes angekündigt?
Also die Einlassung fand ich jetzt nicht so ganz klar. Er sagt, das Düngegesetz muss geändert werden. Die Frage ist, kleine Lösung oder große Lösung? Er tendiert zu einer großen Lösung. Das könnte länger dauern. Die Sachlage ist, es gibt mehrere Gerichtsurteile, die eine Diskrepanz zwischen Gesetzesvorgaben und Praxis festgestellt haben. Also das eine ist die Umsetzung des Gesetzes, aber auch die Kontrolle durch die Bundesregierung und die Bundesländer. Jetzt könnte man sagen, naja, muss es ein Aktionsprogramm geben, um die Düngeeinträge zu vermindern. Aber der Bundesminister hat sich für einen anderen Weg entschlossen. Zumindest wirkt seine Gesetzesvorlage so, dass er das Gesetz lieber abschwächt, um die schwache Praxis anzupassen. Und das käme dem Deutschen Bauernverband entgegen. Und die Wasserversorger sehen das eben ganz anders.
Ebenfalls eine große Rolle spielen Pestizide. Da will der Minister ja grundsätzlich auch mehr möglich machen. Wie wird das auf der Messe diskutiert?
Da gibt es ganz unterschiedliche Darstellungen. Also es gibt die Umweltverbände, die sagen, Pestizide werden gar nicht ausreichend kontrolliert. Da wird auch teilweise weiter die Zulassung verlängert, ohne genau hinzuschauen. Der Industrieverband Agrar, also die Agrarchemiesteller, beklagen wiederum zu lange Zulassungsverfahren. Es gingen viel zu viele Verfahren, viel zu viele Wirkstoffe vom Markt, ohne dass neue kämen. Diese Position teilt auch der Deutsche Bauernverband. Auf EU-Ebene wird gerade versucht, das zu vereinfachen, auch zugunsten der schnelleren Zulassung biologischer Pestizide. Es ist allerdings noch nicht so ganz raus, ob es nicht darauf hinausläuft, dass dann auch der Druck auf die Agrarchemie, wenn man jetzt Pestizide zum Beispiel länger zulässt, um Verwaltung zu sparen, Aufwand zu sparen, ob dann auch der Druck abnimmt, wirklich alternative biologische Produkte zu entwickeln.
Für alle landwirtschaftlichen Akteure extrem wichtig die Agrarsubventionen. Derzeit wird ja verhandelt, wie es da weitergehen soll in der EU. Du hattest diese Woche Gelegenheit, für unsere Sendung mit dem zuständigen Agrarkommissar zu sprechen. Was nimmst du so in Sachen gemeinsame Agrarpolitik aus dieser Woche mit?
Er will das System ändern. Bisher gibt es einen eigenständigen Agraretat, der ist auch üppig gefüllt. Und in den nächsten 7 Jahren, die EU macht ihren Haushalt immer über 7 Jahre, ab 2028, schlägt er einen einzigen Etat vor, in dem aber auch andere Investitionen sind. Und das nennt er nationale, regionale Partnerschaften. Die EU will dann eben auch nicht mehr so viele Vorgaben machen, Rahmenvorgaben. Und das hat jetzt allerhand Empörung ausgelöst.
Warum?
Aus 2 Gründen. Es gibt eben dann keinen festgesetzten Agraretat mehr und wahrscheinlich wird dann auf nationaler Ebene diskutiert werden, wer wie viel Geld in die Landwirtschaft fließt, wie viel Geld in andere ländliche Entwicklung fällt. Außerdem möchte er kleinere Landwirte fördern. Er begründet das so, der Agrarkommissar.
Wenn man eine gewisse Größe hat, dann hat man auch andere Möglichkeiten und dann kann natürlich auch etwas umgeschichtet werden, um die, die es am meisten brauchen, auch etwas besser zu unterstützen. Und da braucht man natürlich auch Solidarität im Sektor.
Und die Idee ist, dass eben für große Betriebe die Subventionen abnehmend gestaltet werden und bei 100.000 Euro Basisprämie gekappt werden.
Jule Reimer mit Eindrücken von der Grünen Woche. Vielen Dank. Wir schauen jetzt auf das Thema Hohe See. Die ist Teil des Meeres, das die meisten von uns, wenn überhaupt, dann nur aus dem Flugzeug zu Gesicht bekommen. Die Hohe See beginnt 370 Kilometer von der jeweiligen Küste entfernt, weit weg also von den Menschen, aber riesig, denn sie bedeckt große Teile unseres Planeten. Und diese Hohe See soll jetzt eine Art Verfassung bekommen. Morgen tritt ein neues Abkommen in Kraft, ein internationales Hochseeschutzabkommen. Ein großer Erfolg für den Meeresschutz, heißt es immer wieder. Aber was steckt da drin und was genau ändert sich? Thomas Schröder berichtet.
Frei ist er, der große, weite Ozean. Und grenzenlos. Und blau. Oder?
Ich erinnere mich, in einem meiner früheren Leben war ich zweiter nautischer Offizier auf dem Handelsschiff. Wie wir da durchgefahren sind, damals ist lange her. Das war absolut irre. Man guckt da raus und soweit man sehen kann, Horizont alles gelb.
Natürlich ist er nicht immer blau. Er ist auch nicht grenzenlos und frei. Und nicht mal flüssig ist er immer. Man kann regelrecht in ihm stecken bleiben, so wie es Rainer Fröse in der gelblichen Sargassosee mitten auf der Hochsee passiert ist. Ein dicker Algenteppich legte damals die Maschinen seines Handelsschiffes lahm. Heute weiß der Fischereibiologe vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, eigentlich hätten sie durch dieses Gebiet lieber gar nicht hindurchfahren sollen.
Und da treiben so Braunalgen an der Meeresoberfläche in so einem Teppich, der so einen halben Meter dick ist. Und das ist natürlich ein riesiges Rückzugsgebiet für Jungfische, für alle möglichen kleinen Meeresbewohner, aber auch große Fische, die kleinen Fische fressen wollen. Deswegen ist es für die Fischerei interessant, unter dieser Decke fischen zu gehen. Und bisher fahren natürlich auch alle Handelsschiffe da mehr oder minder durch. Also das müsste dringend geschützt werden.
Dass der Ozean weit ist, stimmt hingegen. Allerdings auch nur dann, wenn man ihn oberflächlich betrachtet. Unter der Oberfläche besitzt er mächtige Unterseeberge, an denen sich das Leben tummelt, weil es hier Licht, viele Nährstoffe und viele Algen gibt.
Das sind deshalb auch bevorzugte Ableichgebiete, zum Beispiel für den berühmten Granatbarsch. Die werden erst so mit 30, 40, 50 Jahren geschlechtsreif. Also die sollte man eigentlich auf keinen Fall fangen. Aber genau die werden da abgefischt. Und das macht man zweimal und ist so eine Population kaputt und ist sie tot. Das muss endlich aufhören.
Doch weder die Sargassosee noch die Unterseeberge ließen sich bisher schützen. Fischerei, Schifffahrt, Offshore-Industrie, quasi alle hatten hier freie Hand. Zwar gibt es für die Hohe See bereits insgesamt 19 Organisationen für die Verwaltung von bestimmten Fischbeständen in verschiedenen Meeresgebieten. Es gibt eine Behörde für die Regulierung der Schifffahrt, eine für den Tiefseebergbau, einen Seegerichtshof für Streitigkeiten und vieles mehr. Doch international gültige Schutzgebiete ließen sich damit bisher nicht schaffen, sagt die Kieler Seerechtlerin Nele Matzlück.
Bisherige Organisationen und Verträge, zum Beispiel regionale Fischereiorganisationen, befassen sich sektoral mit nur einer Tätigkeit, nur der Fischerei, oder die Meeresbodenbehörde nur mit dem Tiefseebergbau. Und die Hoffnung ist, mit diesem neuen Abkommen jetzt einen Rahmen zu schaffen, in dem zum Beispiel Schutzgebiete eingerichtet werden, die für einen Großteil der Staaten verbindlich ist.
Bestenfalls könnte das dazu führen, dass man sich einigt, Schifffahrtsrouten so festzulegen, dass es zu weniger Kollisionen mit Walen kommt, dass in Schutzgebieten kein Tiefseebergbau betrieben werden darf und die Fischerei verboten oder zumindest eingeschränkt wird. All dies steht zwar so festgelegt nicht in dem Abkommen, aber es liefert die rechtlichen Instrumente dafür. So schreibt das Abkommen etwa für alle Tätigkeiten auf der Hohen See eine Umweltverträglichkeitsprüfung vor.
Mitgliedstaaten haben sich einerseits darauf geeinigt, dass das Abkommen in einer Art und Weise interpretiert und umgesetzt werden soll, dass existierende Organisationen nicht unterminiert werden sollen. Andererseits aber Mitgliedstaaten, die Ziele in anderen Foren aufgreifen und auch weitertreiben sollen.
Hier könnten Standards entwickelt werden, die in andere Organisationen hineingetragen werden, so Daniel Kachelries von der Stiftung High Sea Alliance. Helfen könnte dabei, dass Beschlüsse der Mitgliedstaaten durch Mehrheiten gefasst werden, das heißt nicht durch das Veto einzelner Staaten blockiert werden können. Wie viel Schutz das Abkommen für die Hohe See am Ende bringt, das wird allerdings erst die Zukunft zeigen. Ein Anfang ist gemacht, meint die Seerechtlerin Nele Matzlück.
Es ist sicherlich ein wichtiger Tag, der noch einmal zeigt, dass Multilateralismus möglich ist, dass Staaten sich verständigen auf den besseren Schutz der Meere, die für uns unverzichtbar sind. Ich stehe vielen Teilen des Abkommens skeptisch gegenüber, weil viel davon abhängen wird, wie es im Ergebnis umgesetzt wird. Und trotzdem ist es ein Tag zum Feiern, weil es ein wichtiger Erfolg ist, nach Jahren und Jahrzehnten der Verhandlungen diesen Vertrag nicht nur zum Abschluss gebracht zu haben, sondern ihn auch wirklich in Kraft setzen zu können.
Thomas Schröder berichtete über das Hochseeschutzabkommen, das morgen ganz offiziell in Kraft tritt. Von der Hohen See kommen wir jetzt an die Küste und zum Thema Küstenschutz. Denn angesichts der Erderwärmung und der steigenden Meeresspiegel wird der ja immer relevanter. Nun kennt man sich an der Küste mit Fluten ja schon durchaus aus, ist Sturmflut erprobt. Vor genau 50 Jahren etwa bekam Schleswig-Holstein die volle Breitseite ab. Was lässt sich aus der Geschichte für die Gegenwart und die Zukunft lernen? Thomas Samboll berichtet.
Hans Adolf Boje blätterte in einem Buch über die große Flut von 1976. Bei einem der vielen Schwarz-Weiß-Bilder darin hält er inne.
Da stehen wir dann und gucken erschrocken auf den Teich, der nicht mehr da ist.
Hans Adolf Boje ist 81 Jahre alt, Landwirt und wohnt schon immer ganz in der Nähe des Christianskoogs in Dithmarschen. Hier brach vor 50 Jahren der Deich. Die dramatischen Stunden der Januarflut hat er hautnah miterlebt.
Dann war das eben so, dass wir ab Nachmittag, wenn wir zum Deich guckten, sahen, dass da dann die Gischt, also dieses weiße Wasser, über den Deich schlug. Und dann dachte man schon, oh, das ist nicht mehr so ganz normal. Der Strom war dann weg und dann guckte man raus und dann auf einmal, das ging wie so ein elektrischer Schlag durch einen. Da dachte man, wo ist denn der Deich? Da ist ja gar nichts mehr, so nach dem Motto. Und als der Deich nachher mehr und mehr aufweichte, rutschte dann der Deich ab. Auf 300 Meter war jetzt der Deich weg.
anderenorts waren die Deiche nach der verheerenden Sturmflut von 1962, bei der allein in Hamburg über 300 Menschen ertranken, im großen Stil erhöht und zur Seeseite hin abgeflacht worden, um den Wellen ihre Kraft zu nehmen. Am Christianskoog war man aber noch nicht so weit gekommen. Immerhin konnten die Bewohner den Koog mit ihrem Vieh noch rechtzeitig verlassen, bevor er überflutet wurde. Niemand kam zu Schaden. In Zukunft könnte es solche Extremsturmfluten häufiger geben, sagt Insa Meinke. Sie ist Klimaforscherin im Norddeutschen Küsten- und Klimabüro am Helmholtz-Zentrum Herion in Geesthacht bei Hamburg.
Wir haben einmal den Meeresspiegelanstieg und dadurch laufen Sturmfluten höher auf, aber treten vor allem auch häufiger ein, weil weniger Sturmstärke notwendig ist, um Sturmfluten entsprechend anzuheben.
Und die Niederschläge im Winter nehmen messbar stark zu. Bei häufigeren Sturmfluten kann das Wasser aus dem Binnenland dann immer schlechter abfließen, sodass auch auf diese Weise Überschwemmungen drohen. Und beide Entwicklungen könnten sich in den nächsten Jahrzehnten verstärken.
Der Meeresspiegel wird weiter ansteigen. Das kann bis Ende des Jahrhunderts um und bei 1,20 Meter ausmachen. Und das ist heutiges Sturmflutniveau eigentlich. Das wäre dann quasi das künftige Normal, wenn wir weiterhin wirklich massiv Treibhausgase ausstoßen.
Birgit Matelski bleibt trotzdem entspannt. Mindestens bis zum Ende dieses Jahrhunderts sollten die modernen Deiche sicher sein, sagt die Leiterin des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein.
Wir bemessen unsere Deiche nach einem 200-jährlichen Hochwasser, das heißt eine Sturmflut, die statistisch gesehen alle 200 Jahre mal auftritt. Und mit diesem Wasserstand lassen wir die Welle, den Seegang auf den Deich laufen, das wird modelliert. Und was wir berechnen, ist, dass nur 2 Liter pro Sekunde und laufenden Meter Deich rüberlaufen darf im Schnitt. Also es geht gar nicht darum, dass der jetzt unbedingt 8,90 Meter oder 8,70 Meter hoch sein muss, sondern es kommt wirklich darauf an, wie viel Wasser läuft über. Und je flacher der Deich außen, desto weniger Wasser läuft auch über.
Sogenannte Klimadeiche sollen dem Meeresspiegelanstieg trotzen. Sie lassen sich flexibel erhöhen und sind mittlerweile vielerorts Standard im Deichbau an Nord- und Ostsee. Den zunehmenden Winterniederschlag hinterm Deich sollen Schöpfwerke abpumpen. Und mit weiteren Sandaufspülungen wollen die Küstenländer die Strände der ostfriesischen Inseln und von Föhr und Sylt retten. Auf lange Sicht sei das aber alles viel zu teuer, sagt Insa Meinke. Deshalb fordert die Klimaforscherin schon jetzt andere Konzepte für den Küstenschutz nach 2100.
Dass es danach nicht aufhört mit dem Meeresspiegelanstieg. Dass wir Bebauung haben, Siedlung haben, Infrastruktur haben, die wasserangepasst ist. Also die Holländer, die machen das heute schon sehr schön vor. Da gibt es auch Siedlungen, die schwimmen auf. Es geht darum, dass wir uns darauf einstellen, dass wir es mit Wasser zu tun bekommen, wenn wir langfristig die norddeutschen Küstenräume bewohnbar halten wollen.
Vor 50 Jahren hat ein schnell errichteter Hilfsdeich den Christianskoog vor der zweiten großen Januarflut geschützt. Ein Deichbruch wie damals sei heute wohl nicht mehr möglich, meint Hans-Adolf Boje, weil die Deichprofile verbessert worden seien. Trotzdem wünscht auch er sich mehr Bewusstsein für die steigende Sturmflutgefahr. Das hätte vielleicht auch manche Schäden durch die große Ostseeflut vor gut 2 Jahren verhindern können.
Da war das Bewusstsein auch ja weg in den Häfen, dass man vergisst, sein Boot zu sichern und sonst wie was. Da merkt man ja, wenn sowas verloren geht, wie das auch schnell mal in einer sogenannten Katastrophe dann enden kann. Ne?
Thomas Sambol war das über Küstenschutz in Zeiten des Klimawandels. Starke Regenfälle führen derzeit auch in Südafrika zu erheblichen Überschwemmungen. Auch der Krüger Nationalpark ist teilweise betroffen. Stefan Überbach berichtet.
Schon seit Tagen schüttet es im Nordosten Südafrikas wie aus Eimern. Kleine Bäche und trockene Flussläufe haben sich in reißende Ströme verwandelt. Touristencamps wurden überschwemmt. Aus der Luft gleicht der Krüger Nationalpark einer Seenlandschaft. Zahlreiche Flüsse, darunter Sabi, Letaba und Crocodile, sind über die Ufer getreten. Mehr als 600 Menschen, darunter Urlauber und Parkmitarbeiter, mussten evakuiert werden. Einige davon mit Rettungshubschraubern. Viele Wege und Parkzugänge sind nicht mehr passierbar. Die Wildtiere sind nach Angaben der Parkverwaltung nicht in Gefahr. Ihr Instinkt helfe ihnen dabei, sich auf diese Bedingungen einzustellen und sich in höher gelegenes Gelände zurückzuziehen. In den angrenzenden Regionen stehen ganze Ortschaften unter Wasser. Häuser, Straßen und Brücken wurden schwer beschädigt. Rettungskräfte sind im Dauereinsatz, um Menschen in Sicherheit zu bringen und Hilfsgüter bereitzustellen. Seit dem Beginn der schweren Regenfälle vor einigen Wochen sind landesweit bereits mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Der südafrikanische Wetterdienst hat für die nächsten Tage erneut eine Unwetterwarnung der höchsten Alarmstufe Rot ausgegeben. Erwartet werden weitere sintflutartige Niederschläge und großflächige Überflutungen.
Stefan Überbach über schwere Regenfälle in Südafrika. Eigentlich war ich heute mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner verabredet, um über die neue E-Auto-Förderung der Bundesregierung zu sprechen. Die wollte das Umweltministerium heute vorstellen, aber die Pressekonferenz, die gestern erst kurzfristig angekündigt wurde, die wurde heute noch viel kurzfristiger wieder abgesagt. Es gibt da regierungsintern wohl noch einiges zu erklären. Mehr sollen wir dann am kommenden Montag erfahren. Das gibt uns hier Gelegenheit, mit Nadine Lindner über ein anderes wichtiges Thema zu sprechen, nämlich das neue Straßenverkehrsgesetz, das gerade zum ersten Mal im Bundestag debattiert wurde. Nadine, was sind die zentralen Änderungen in diesem Straßenverkehrsgesetz?
Ja, also die Bundestagsdebatte dazu läuft noch. Das ist die erste Lesung im Bundestag. Und das große Stichwort, das ist aber jetzt in den ersten Wortbeiträgen schon klar geworden, das ist die Digitalisierung. Das heißt, die Bundesregierung will eine Rechtsgrundlage für die Digitalisierung von Führerscheinen und Fahrzeugpapieren legen. Bei der Digitalisierung von Führerscheinen, da soll das dann so ablaufen, dass man nicht mehr die Karte oder vielleicht noch den alten Lappen physisch mit sich führen muss, sondern dass das über das Smartphone dann abgerufen werden kann über so ein sogenanntes Wallet. Und man hat da vor allem diejenigen Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel von Carsharing-Diensten im Blick, wo man sich dann relativ kurzfristig ein Auto dann leiht und vielleicht den Führerschein nicht mit hat. Das soll sich damit ändern. Das soll einfacher werden. Es soll auch einfacher werden für einen digitalen Datenaustausch innerhalb der Verwaltung, zum Beispiel über das Kraftfahrtbundesamt. Und interessant könnte noch werden die digitale Parkraumüberwachung. Das kennt man vielleicht schon aus dem Nachbarland, den Niederlanden. Da sind dann Scan-Fahrzeuge unterwegs, die anhand der Autokennzeichen überprüfen, ob die Autofahrer, die Autofahrerinnen auch wirklich einen Parkschein gekauft haben. Da möchte man jetzt eine bundesweite Rechtsgrundlage. Bislang gibt es nur erste Experimente, zum Beispiel in Baden-Württemberg oder Hamburg. Und eine weitere Sache, die neu geregelt werden soll, das hat jetzt nichts mit der Digitalisierung zu tun, wird aber diejenigen betreffen, die gern mal zu schnell fahren. Der gewerbsmäßige Handel mit Strafpunkten in Flensburg, also die man dann bekommt, wenn man zu schnell unterwegs ist, das soll unterbunden werden. Im Moment ist es ja so, dass man ab 8 Punkten in Flensburg den Führerschein verliert. Das betrifft etwa 5000 Personen pro Jahr. Und rund um diese Punkte in Flensburg ist jetzt ein Markt entstanden, wo Agenturen anbieten, gegen Geld natürlich anbieten, dass andere Personen die Strafpunkte übernehmen und dann sagen, dass sie selber gefahren sind. Bislang ist das eine rechtliche Grauzone. Und da will die Bundesregierung jetzt ran mit Bußgeldern von bis zu 30.000 Euro für das gewerbsmäßige Anbieten dieser Leistung. Man muss aber natürlich sagen, es ist die erste Lesung, die zweite und dritte Lesung werden noch folgen. Es kann also sein, dass sich in der Zwischenzeit noch Details ändern an dem Gesetz.
Wie beurteilt die Opposition diese Vorstöße?
Also erwartungsgemäß sehr unterschiedlich. Das hat die Debatte bzw. der erste Teil der Debatte jetzt gezeigt. Die AfD hat das Gesetz kritisiert, hat auch angekündigt, es abzulehnen, hat gesagt, die Digitalisierung dürfe nicht an der Digitalisierung von Formularen sich nur erschöpfen, hat dann aber nicht gesagt, wie es anders geregelt werden soll. Bei der digitalen Parkraumüberwachung hat man beklagt, dass die am Ende nur einen politisch geschaffenen Mangel bei den Parkplätzen verwalte. Auch da ist man dagegen. Die Linken haben eine soziale Staffelung von Bußgeldern gefordert. Und bei den Grünen ist das Fazit, wie soll ich sagen, etwas gemischt. Die haben einen eigenen Antrag angebracht. Die sagen, sie wollen das Anwohnerparken nicht nur nach Fahrzeuggröße, sondern auch nach sozialen Kriterien, wie zum Beispiel das Einkommen staffeln. Allerdings gab es große Zustimmung von der grünen Verkehrspolitikerin zum Thema digitale Parkraumüberwachung. Da sieht man sich in langfristigen Zielen bestätigt, hat auch gesagt, man hat das jetzt schon seit Jahren gefordert. Endlich gibt es da Bewegung. Allerdings gibt es noch Kritik von den Grünen, die sagen, diese Pläne zum Handel mit den Punkten, das ist letztendlich mutlos und halbherzig, weil zum Beispiel die Übernahme von Strafen innerhalb der Familie nicht sanktioniert wird. Also auch da bin ich gespannt, wie dann die Details aussehen. Im Vorfeld hatte sich zum Beispiel auch der ADAC zu Wort gemeldet zu diesem Thema Punktehandel, hat gesagt, naja, das alles macht ja irgendwie auch nur Sinn, wenn die Bußgeldstellen genug Personal haben, um die neue Gesetzeslage dann auch umzusetzen. Also man sieht, der Teufel steckt hier wie so oft im Detail.
Im Bundestag wurde heute zum ersten Mal über Änderungen des Straßenverkehrsgesetzes debattiert. Nadine Lindner war das mit Einzelheiten. Hier im Deutschlandfunk in den Informationen am Mittag geht es gleich um die sogenannte zweite Phase des Gaza-Friedensplans. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich für Ihr Interesse. Kommen Sie noch gut durch den Tag.